Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast.
Ich freue mich, dass du bei diesem Podcast mit dabei bist. Hallo, hier ist Jörg Löhr und wir sind hier beim fünften Modul unserer Ausbildung zum Business- und Personal Coach. Insgesamt hat unsere Ausbildung 6x3 Tage, um letztlich alle Teilnehmer hier mit allen relevanten Werkzeugen zu versorgen, die wir brauchen, damit Führungskräfte und Unternehmen Mitarbeiter wirklich optimal zur Leistung hin optimal coachen können. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit einen unserer Teilnehmer, einen Freund und einen der ganz Großen des deutschen Tennis. Lieber Bernd Kabacher sitzt mir hier gegenüber. Lieber Bernd, toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
Servus, ich freue mich.
Ja, wenn man mal so schaut und du bist natürlich ein Begriff für alle Tennisfreunde, für alle Sportbegeisterten, aber für die, die mit Sport und Sport nicht jeden Tag auf Du und Du stehen, vielleicht nochmal ein paar Daten, die wirklich beeindruckend sind. Insgesamt 11 Jahre als Tennisprofi von 1989 bis 2000. Du bist in der Weltrangliste bis auf Platz Nummer 22 gekommen, unfassbar. Du hast Ivan Lendl beispielsweise bei den US Open geschlagen, bei den French Open, Goran Ivanisevic, Pete Sampras bei den ATP in Indianapolis 1995 geschlagen und dann erst im Finale knapp gegen Thomas Enqvist verloren. Du warst mit Michael Stich zusammen im Davis Cup Team in Deutschland 1994 mit ihm zusammen als zweiter Einzelspieler neben Michael Stich die Mannschaftsweltmeisterschaft wirklich gewonnen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und wenn du, und da geht meine erste Frage an dich hin, Bernd, wenn man mal diese 11 Jahre für dich so in der Weltspitze Revue passieren lässt, was sind dir nach diesem Abstand die schönsten Erinnerungen?
Ja, sicherlich die 2 ATP-Tour-Siege in Köln und in Borstad, die Swedish Open gewonnen, dann einmal Mannschaftsweltmeisterschaft in Düsseldorf, hast du ja schon angesprochen, und natürlich auch die beiden Viertelfinals bei den French Open und US Open.
Und das ist schon, wenn man das im Fernsehen sieht, ich habe es bisher nur im Fernsehen erleben dürfen, das ist wahrscheinlich von der Atmosphäre unfassbar, oder?
Ja, das ist die Grand Slam-Turniere, die sind natürlich die absoluten Highlights und gerade Wimbledon zum Beispiel oder auch bei den French Open, wenn man den Tag, den letzten Tag nimmt, wo trainiert wird und dann geht es am Montag, gehen die Tore auf und Tausende von Zuschauern strömen rein und das ist immer noch ungebrochen, der Zuschauerzuspruch und wenn man dann auf den großen Plätzen natürlich auch spielen darf, das macht natürlich unglaublichen Spaß.
Das kann ich mir vorstellen, dass das auch wirklich prägt. Wenn du mal so zurückdenkst, was war, wenn du sagst, das Match, das ist mir noch ein Tick mehr wie viele andere besondere im Kopf, welches wärst du bei dir?
Also ich sage jetzt mal, wahrscheinlich mein bestes Match war gegen Pete Sampras, weil es war erstens in USA und es war nicht irgendwie erste Runde, es war im Halbfinale in Indianapolis und da hat er vorher schon gut gespielt und da habe ich ihn dann in 3 Sätzen geschlagen. Und ich habe davor 2 Mal gegen ihn verloren und das war für mich schon ein Highlight, weil besser, das war der Tag, wo ich habe, also besser kann ich nicht spielen. Ja.
Es gibt manchmal so Tage, ich erlebe das heute im Vortragswesen, wo du dann sagst, boah, mehr ging heute nicht oder auch bei mir im Handball früher. Und so kann ich mir das vorstellen, wenn man dann auch am Ende sein Bestes gegeben hat, es abrufen konnte und es hat auch noch gegen die absolute Weltspitze zum Sieg gereicht. Das geht runter wie Öl, oder?
Ja, vor allem ist es ja so, dass man gerade in den USA, ich war ja der totale Underdog und das amerikanische Publikum ist dann aber auch so fair und akzeptiert, die wollen guten Sport sehen. Und wenn die dann sehen, der Underdog spielt plötzlich super und der Außen und jetzt gewinnt er doch den 2. Satz, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und dann hat so auch die Sympathiewelle, hat sich verändert und dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Und Sampras zu schlagen, der war damals Nummer 2 in der Welt, das war für mich natürlich schon ein Highlight.
Also Nummer 2 schlagen, dann in dem, was sagst du, war Halbfinale?
Halbfinale
war dann weiterzukommen, zu sehen, wie das Publikum dreht, da kriege ich alleine vom Zuhören schon eine Gänsehaut. Wenn du aus dem Leistungssport, aus dem Tennissport für dich Learnings mitgenommen hast in die Zeit danach, wo du sagst, Mensch, das war ein richtiger Nutzen, den mir hier der Sport gegeben hat. Was kommt dir da so in den Kopf?
Das sind einige Sachen natürlich. Erstens mal, dass sich wirklich auszahlt, wenn man dranbleibt. Weil bei mir war es so, dass ich eigentlich sehr spät ins Profi-Tennis eingestiegen bin. Erst Abitur gemacht, dann war ich lang krank und verletzt und so weiter und habe aber einfach dran geblieben und das machen, was man unbedingt will. Und da einfach die Disziplin aufzubringen und hartnäckig auch zu bleiben. Mhm. Und was auch sich groß verändert hat, waren eigentlich auch meine Ziele, weil ich am Anfang war ich so, ja, ich wollte mal Bundesliga vielleicht mal spielen und dann plötzlich ging es weiter und mein damaliger Trainer hat irgendwann gesagt, in der Bundesliga, wie wir trainiert haben, hat gesagt, Bernd, du weißt gar nicht, wie gut du sein kannst. Mhm. Und der hat mir da wirklich ein bisschen die Augen geöffnet und wenn du dann im Training plötzlich, und da war Michael Stich zum Beispiel die Nummer 1 bei uns, dass du da, du kannst mit Leuten mithalten, die schon erste 50 mhm. sind. Und dann hast du, dann, man kann sich Ziele auch, man kann Ziele anpassen. Also es muss nicht immer sein, ich werde die Nummer 1 der Welt, mhm. sondern zu sagen, okay, ich will dahin, und wenn ich das geschafft habe, dann geht es den nächsten Schritt und nächsten Schritt. Und so habe ich das eigentlich meine Karriere gemacht. Mhm.
Gab es bei dir einen Punkt, wo du gesagt hast, das war eine Weichenstellung, die ganz gravierend war? Gab es da jemand, ob die Eltern, ein Trainer, was war das bei dir?
Ja, definitiv. Also das eine war, dass mein Trainer gesagt hat, ja, du weißt gar nicht, wie gut du spielen kannst. Und ein Match war ganz speziell, das war jetzt kein großes Turnier, sondern es war eher ein Preisgeldturnier. Aber das war ganz gut dotiert und da hat Goran Pirpic mitgespielt. Der war damals auch so um die 30 in der Weltrangliste und den habe ich im Finale geschlagen und alle haben gesagt, der ist unschlagbar, der ist ja ganz weit weg von uns. Ich war damals 350 in der Welt und dann habe ich aber relativ locker gewonnen und da habe ich gedacht, hoppla, wenn ich so einen schlagen kann, dann kann ich ja, warum nur einmal? Ja. Das kann ja auch öfter sein. Und das war für mich ein absoluter Turning Point und dann das Match gegen Agassi in den USA natürlich.
Also das, da merkt man auch wieder, wie viel der Kopf wirklich ausmacht. Ja? Und im Spitzensport, wenn ich mit Spitzensportlern arbeiten darf, dann manchmal werde ich gefragt, wie macht denn die Psyche aus? Und so mal Pi mal Daumen würde ich sagen, ein Drittel ist die Physis, ein Drittel ist Technik, Taktik und ein Drittel ist die Psyche. Das ist sicherlich sportartspezifisch auch noch unterschiedlich. Wie hast du dich geschult? Was hast du gemacht? Wie hast du dich auf solche Matches vorbereitet, wo es auf Millimeter, Zentimeter ankommt?
Also die Vorbereitung ist natürlich so, dass man erstmal schaut, gegen wen spielt man am nächsten Tag, was kann der gut, wo muss man aufpassen, das bespricht man auch mit seinem Trainer. Ich muss ganz ehrlich sagen, die mentale Seite war damals eigentlich noch ziemlich in den Kinderschuhen. Ja. Also da waren die Mentalcoaches und so, das war noch nicht so richtig.
Das hatte auch, glaube ich, irgendwie damals sowas Spooky-mäßiges.
Ja, man hat einfach gesagt, ja, wenn du viel gewinnst, dann hast du Selbstvertrauen und wenn du Selbstvertrauen hast, dann passt's. Mhm. Also und wenn du halt aber auch viel verloren hast, da hat dich kaum einer aufgefangen, hat gesagt, ja, irgendwann gewinnst du wieder. So, das war relativ banal gedacht und heutzutage weiß ich eben, dass man da mit anderen, ganz anderen Mitteln reingehen könnte. Und ich habe selber dann als Tourcoach gearbeitet, ein paar Jahre. Ja. Und wenn ich das damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich wahrscheinlich da auch noch mehr Erfolge erzielen können.
Ja, und ich merke das auch, wie das immer mehr nimmt. Mittlerweile ist es überhaupt kein Ding mehr, dass man in der Fußball-Bundesliga anruft und sagt, du pass auf, wir bräuchten hier mentale Unterstützung. Ich kann mich erinnern, als ich bei Franziska von Almsig bei ihrem Comeback mithelfen durfte und das Erste, was sie mir sagte, du Jörg, wäre schön, wenn das niemand erfährt. Sie hat zwar sehr weit gedacht, war auch sehr weit, aber hat dann natürlich Angst gehabt, dass es die Medien dann wieder falsch auffassen. Insofern glaube ich, habe so das Gefühl gehabt, das kam so ein bisschen mit dem Sommermärchen 2006, da wurde das so ein bisschen, weiß ich, wie es dir vorkam, salonfähig.
Ja, das ist auch zum Beispiel im Golf ist das völlig normal, also es sind ganz viele, weil man da natürlich auch viel Zeit hat zu überlegen und da ist natürlich diese mentale Seite dann auch ganz, ganz wichtig, weil sich so eine Golfrunde ja so lang hinzieht und da ist das normal und inzwischen ist es in vielen Sportarten ganz normal geworden und auch absolut hilfreich natürlich.
Gab es Dinge, die du besonders gemacht hast, wenn du so ein Spiel dich vorbereitest, wo auf der gegenüberliegenden Seite ein Ivan Lendl steht, eine Ikone des Welttennis? Gab es da Dinge, die du für dich beherzigt hast?
Ja, also es gab, ich habe viele Dinge unbewusst richtig gemacht anscheinend. Also ich habe zum Beispiel das mit, ja, sich gewisse Rituale angeeignet, dass man gewisse Dinge einfach auch so ein bisschen Aberglaube, das klingt ja immer sehr negativ, aber wenn man an was glaubt und einfach sagt, ich mache das so wie gestern und da hat es gut funktioniert und sich dann einredet, dass es wieder funktioniert, dann da habe ich eine gute, lustige Geschichte, weil ich war zum Beispiel mal in McDonald's dann vor einem Turnier, wo ich null Erwartungen hatte. Dann habe ich gewonnen. Dann habe ich gesagt, der muss wieder zu McDonald's. Und dann ging es so weiter. Und beim Viertelfinale, ich war viermal bei McDonald's, habe immer das Gleiche gegessen, immer am gleichen Platz. Und dann habe ich irgendwie im Viertelfinale in Stuttgart eben hier gespielt. Da habe ich gedacht, jetzt musst du auch mal was Normales, Vernünftiges essen. Und dann habe ich verloren.
Das ist dann spannend, was das Gehirn dann für Verbindungen herstellt. Keiner wird neutral, glaube ich, sagen, dass Fastfood gut für so ein Spiel ist. Aber wenn es das Gehirn meint an der Stelle, ich habe Ähnliches erlebt mit der Handball-Nationalmannschaft, die sind vor ganz entscheidenden Spielen bei der Weltmeisterschaft bei McDonald's auf einmal gesichtet worden, wo Medienvertreter tot umgefallen sind. Aber der Sieg rechtfertigt dann doch tatsächlich dann die Mittel. Wie darf man sich das vorstellen, wie so eine Woche abläuft? Da haben wir ja kaum eine Ahnung beim US Open, French Open. Wie läuft sowas?
Also man muss immer sehr unterscheiden zwischen erster Woche und zweiter Woche. Weil in der ersten Woche sind halt wahnsinnig viele Spieler da. Da ist es ein, wie in einem Bienenkorb ein bisschen. Und das ist auch teilweise echt mühsam, weil da muss man sich fast ein bisschen, drum prügeln um Trainingsplätze. Oder man muss irgendwo außerhalb fahren und so weiter. Die Fahrten sind relativ weit, immer bei den Grand Slam-Turnieren natürlich. Und es geht zu, wie gesagt, wie ein Bienenkorb. Und dann, wenn man dann, je weiter man kommt, desto ruhiger wird es dann. Aber es ist natürlich auch eine Wahnsinns- und eine ganz besondere Atmosphäre, wenn man dann mal auf einem großen Platz, wenn man auf einem großen Platz spielt. Und da sind natürlich nicht nur, also ich 3, 4, 5.000, sondern es sind halt mal 18.000 Zuschauer. Und ich weiß noch, wie ich habe ja mal Eröffnungsmatch in Wimbledon gegen Agassi spielen dürfen. Ich war todkrank eigentlich und hätte jedes andere Turnier abgesagt, aber da habe ich gesagt, da kann ich. Das war für mich, weil ich war jetzt nicht der große Rasenspieler. Ich bin auf den Platz gegangen und ich hatte Gänsehaut vorher, wie ich auf den Platz gegangen bin.
Ja, sind wahrscheinlich unfassbare Momente, die dir ewig im Kopf bleiben.
Ja, weil du natürlich auch, wenn du auf den Center Court, ist halt so Borg, McEnroe, das ist meine Zeit, wo ich Tennis erfahren habe und gelebt habe und auf dem Fernseher. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, selber da drauf zu spielen, das ist natürlich auch so eine Erfüllung von einem Kindertraum.
Ja. Jetzt, wenn man einen Blick auf das Preisgeld wirft, was du so in deiner Karriere gewonnen hast, dann muss man sagen, du hast richtig viel gewonnen. Aber dennoch kommt es dann auch zu Niederlagen. Was hast du denn für dich gemacht, um mit solchen Niederlagen umgehen zu können? Gab es da etwas, was dir geholfen hat?
Ja, es ist immer, es hängt immer von der Wichtigkeit ab. Es gab mal ein Match zum Beispiel, meine bitterste Niederlage, definitiv im Viertelfinale in Paris gegen Marc Rosset. Und da habe ich schon lange dran geknabbert, weil ich auch gewusst habe, was da noch alles dran hängt. Ja, also bei großen Matches und große Turniere, da ist dann nicht nur das Geld, sondern einfach erste Mal Halbfinale und, da werden viel. Und da muss man, das muss man halt einfach lernen zu verarbeiten. Und bei mir hat dann eigentlich geholfen, wenn ich dann mit Freunden auf dem Golfplatz war und einfach einen Tennisschläger mal eine Woche in die Ecke gestellt habe und meine Ruhe hatte. Und da einfach mit Freunden irgendwas komplett anderes mal zu machen.
Und ich glaube, das ist dann auch ganz gut, wenn man einfach diesen Break mental hat und auch Menschen, die mal nicht nur mit dir über die Sportart, wo du ohnehin Tag und Nacht drüber nachdenkst, machst. Wie viel hast du trainiert eigentlich?
Sehr unterschiedlich. Das hängt immer, es gab immer so Trainingsphasen, dann gab es die Turnierphase und dann gab es auch mal die Erholungsphase. Und also zum Beispiel, man trainiert sehr, sehr viel, wenn man von der Halle ins Freie geht. Das war eigentlich so eine Phase, weil ich habe immer sehr lange gebraucht, aus der Halle ins Freie mit den ganzen neuen Umständen. Und da habe ich dann auf Sand zum Beispiel teilweise wirklich 4-5 Stunden am Tag und dann noch Fitness oder so gemacht und da viel trainiert. Und wenn dann Turnierphasen waren, da war es dann eher wenig. Da hat man dann vielleicht einmal am Tag noch 1,5 Stunden, 2 Stunden gespielt, weil man ja dann auch wieder Match hatte am nächsten Tag.
Und wenn man das so hört, wie viele Stunden am Tag Tennistraining, dann das Ganze im Kraftraum, um einfach physisch on top zu sein, für eine Sportart, die man ohnehin schon in der exzellent, wirklich Weltklasse beherrscht, dann muss ich manchmal auch schmunzeln, wenn ich mit Verkäufern zum Beispiel in Unternehmen zu tun habe und die sagen dann, ich kann doch verkaufen, warum soll ich denn das noch trainieren? Kein Spitzensportler käme, glaube ich, auf die Idee. Wenn du jetzt junge, du kennst ja die Tennisszene richtig gut, du hast Wirtschaftserfahrung als Unternehmer etc., bist als TV-Moderator mit dabei, wenn es um wichtige Dinge geht. Was würdest du jungen Tennisspielern, die marschieren wollen, was für Tipps gibst du denen?
Ja, ich würde auf jeden Fall drauf schauen, dass die Leidenschaft und der Spaß nicht verloren geht, ja. Dass es nicht zu früh zur Arbeit wird. Mhm. Weil der Druck, dass es dann irgendwann mal um wichtige Matches und um Geld verdienen geht, das kommt automatisch, wenn man gut wird. Aber ich habe immer gesagt, ich habe mein Hobby, durfte ich zum Beruf machen. Mhm. Und wenn du diese Einstellung eigentlich auch immer noch hast, wenn du das machst, dann fällt dir der tagtägliche Arbeitstag, und es ist halt dann mit Training und, dann fällt dir das nicht so schwer. Aber wenn du zu früh Druck von außen bekommst, von deinen Eltern, von deinem Management, von deinem Verband und so weiter, wo du überall spielen musst, welche Turniere du überall spielen sollst, du musst schon selber für dich entscheiden, hab ich wirklich 100% Spaß und Freude dran. Mhm. Nur dann kannst du gut werden.
Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Learning für den wirtschaftlichen Alltag. Einer der, glaube ich, wichtigsten Dinge ist, sein Spielfeld zu finden, dort wirken zu können, wo die eigenen Talente liegen, und dann auch wirklich mit Leidenschaft und Spaß dabei zu sein. Es gibt so viele Dinge wie im Tennis, dieses tägliche, permanente Training, was wahrscheinlich keiner von uns annähernd irgendwie erachten kann. Da brauchst du Disziplin, Mühe, und da müssen wir durchgehen. Und das schaffen wir, glaube ich, nur mit Spaß.
Ich glaube, wenn jemand jeden Morgen widerwillig ins Büro geht, wird er nicht wirklich erfolgreich sein. Ja. Dann macht er seinen Job, aber er wird nicht gut sein. Mhm.
Wenn ich dich so hier erlebe als Teilnehmer unserer Coaching-Ausbildung, und ich kenne dich jetzt auch schon einige Jahre, dann erlebe ich dich unglaublich sympathisch, unglaublich geerdet, offen, mit anderen Menschen auch kommunizieren. Was waren so deine Beweggründe, bei der Coaching-Ausbildung hier mit dabei zu sein?
Zunächst mal habe ich jahrelang als Tourcoach und als Tennistrainer auch gearbeitet und habe halt da gemerkt, dass ich an Grenzen stoße. Und für mich ist es relativ wichtig und ich mache das auch sehr, sehr gern, anderen Leuten irgendwie zu helfen, Tipps zu geben, beziehungsweise denen weiterzuhelfen. Und ich habe halt selber gemerkt, dass schon viele Leute auf mich zukommen und mich nach Rat fragen und ich aber irgendwie nicht manchmal auch an Grenzen stoße. Und ich wollte wirklich ganz klassisch das Handwerk erlernen, um Leuten besser helfen zu können.
Das ist sehr interessant, weil wir haben hier, wenn wir die Teilnehmer bei unserer Coaching-Ausbildung anschauen, dann sind das, ich würde mal sagen, 90-95% Führungskräfte, Unternehmer, die das nicht zwingend nur als Job machen wollen, aber die machen viele Dinge natürlich richtig, sonst wären sie nicht so erfolgreich. Aber niemand hat oft so diese Klarheit über den zur Verfügung stehenden Werkzeugkoffer, den es gibt. Und da, glaube ich, ist es auch ganz gut, mal zu wissen, die Werkzeuge gibt es und mit denen kann ich dann arbeiten.
Ja, ich habe ja vorher auch gesagt, im Tennis hat man instinktiv, macht man Dinge richtig, also die man selber vielleicht damals überhaupt noch gar nicht dran gedacht hat. Aber irgendwann macht man Sachen, die funktioniert haben. Und die macht man halt dann öfter. Und dann, aber wie das dann heißt, wie man das nennen soll, weiß man gar nicht. Und da habe ich also sehr viele Sachen jetzt gelernt, wo ich gemacht habe, ja, das habe ich früher schon auch immer so gemacht und jetzt weiß ich auch, wie es heißt. Und das ist natürlich dann ganz sinnvoll.
Und damit setzt du es natürlich auch bewusster, effektiver im Sinne der eigenen und auch der anderen Ziele des Coaches dann um. Ja, jetzt habe ich vorhin gesagt, du bist Tennisexperte im Fernsehen, du hast diesen enormen Erfahrungsschatz aufgrund deiner Karriere. Was macht denn ein Bernd Karbacher heute und wo geht denn die Reise hin bei dir?
Ich hoffe wirklich, und das ist eigentlich mein Ziel, ist, dass ich als Coach erfolgreich werde und als Coach auch arbeiten werde. Mhm. Das ist eigentlich schon mein Ziel. Deswegen bin ich hier und das ist, ich habe jetzt verschiedene andere Dinge gemacht und habe aber auch gemerkt, dass ich eben der Spaß und der Wille, was zu machen, der muss halt 100% da sein. Und ich glaube, dass ich genau deswegen hier bin, um das richtig zu erlernen und dann auch auf dem Segment zu arbeiten.
Ja, und das, wenn man mit dir zusammen ist, dann spürt man ja auch förmlich, du hast gelernt, dass man für einen Erfolg arbeiten muss, dass man die richtigen Talente einbringt. Und das Schöne ist, wenn ich solche Menschen kennenlernen darf, dann weiß man meistens, auch der nächste Abschnitt, der wird wieder sehr erfolgreich sein. Lieber Bernd, ich sage ganz herzliches Dankeschön, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Ich freue mich jetzt. Wir haben noch, du kommst ja auch aus München, ich ziehe nach München, da werden wir uns natürlich die Wege wieder öfters kreuzen und dann sehen wir uns bei unserem Abschlussmodul noch in Hamburg. Vielen Dank und auf bald.
Auf bald, servus.
Und auch bei dir möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, ich hoffe, du hast uns abonniert und ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen und natürlich auch, wenn du es an Freunde, Bekannte, Geschäftskollegen, die daran Interesse haben, weiterleitest. Wenn du, und da haben wir auch gerade drüber gesprochen, einen Riesenschritt nach vorne machen möchtest, dann würde ich dir und leg dir das wirklich sehr ans Herz, unsere Ausbildung zum Personal und Business Coach. Es ist, damit meine ich das wirklich so, wie ich sage, das Mächtigste, was wir zur Entwicklung der Persönlichkeit, aber auch des geschäftlichen Alltages mit euch auf den Weg geben können. Das ist Rückenwind für deinen Erfolgsweg. Schau unten in den Shownotes, hier erfährst du mehr zur Ausbildung zum Personal und Business Coach. 6x3 Tage. Und dieses Invest wirst du lebenslang zurückbekommen. Es macht, versprochen, einen Unterschied für deine Zukunft aus. Ich wünsche dir nicht nur einen tollen Tag, eine besondere Zeit und freue mich, wenn sich unsere Wege bald wieder kreuzen. Viel Erfolg, dein Jörg.